Es gibt ja die Untersuchungen, wenn man Geld mit den höchsten wirtschaftlichen Erträgen investieren will, dann ist es am besten in den Kindergarten, in die frühkindliche Bildung sozusagen investiert. Also dort hat es die höchsten Renditen. Also rein aus volkswirtschaftlichen Gründen müssen wir dort sehr viel hineinstecken.
Für Österreich zum Beispiel sehen wir, dass die Wahlbeteiligung nach Einkommensdritteln extrem unterschiedlich ist und in den letzten 10 bis 15 Jahren bei den untersten Einkommensbeziehenden extrem gesunken ist. Viel stärker als bei den oberen Einkommensbeziehenden.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 11. Finanzminister Markus Martebauer und die Ökonomin Karin Heitzmann über Armutsbekämpfung.
Herzlich willkommen zum Podcast Geldanschauung. Mein Name ist Markus Martebauer. Ich bin der Finanzminister und der Podcast Geldanschauung ist der Podcast des Finanzministeriums. Heute zu Gast, und ich freue mich besonders darüber, ist Karin Heitzmann. Sie ist Professorin an der Wirtschaftsuniversität am Department Sozioökonomie. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber.
Du kommst eigentlich aus der Armutsforschung und bist am Institut für Sozialpolitik an der WU aktiv, das ja große Tradition hat. Und wenn du vielleicht dieses Interesse an Armutsforschung ein bisschen begründen und darstellen kannst. Wie bist du überhaupt zu deinem Thema zunächst gekommen? Und wir werden es ja dann erweitern. Bei Verteilung geht es nie nur um Armut, sondern auch um Reichtum. Genau. Aber wie bist du zur Armutsforschung gekommen?
Ich bin tatsächlich zur Armutsforschung gekommen über die Sozialpolitikforschung. Ich habe an der Wirtschaftsuniversität bereits studiert und dort beim Christoph Badl, der auch das Institut für Sozialpolitik sehr lange geleitet hat, habe ich viele Kurse gemacht. Und da ging es eben um Sozialpolitik im weiteren Sinne, unter anderem auch für die Armutspolitik. Und ich glaube, das, was mich dann auch als Forscherin, wie ich dann gearbeitet habe, an der Sozialpolitik immer interessiert hat, war die Frage der Gerechtigkeit. Und gerade wenn man sich mit Armut beschäftigt, geht es ja eigentlich im Grunde auch um Gerechtigkeit, um Fairness im weitesten Sinne und ein Stück weit auch um die Frage, wie gut der Sozialstaat eigentlich funktioniert, wenn Armut trotzdem noch vorliegt. Und das sind so diese Kombinationen, diese Fragestellungen, die mich schon vor langer, langer Zeit, wie ich begonnen habe, interessiert haben und nach wie vor für mich wahnsinnig brennend interessant sind.
Jetzt ist die Armut ja relativ gut erforscht, könnte man sagen. Es gibt viele Daten drüber, es wird regelmäßig erhoben, es wird regelmäßig in der Öffentlichkeit diskutiert. Wir wissen, dass es in Österreich knapp 1,5 Millionen Menschen gibt, die armutsgefährdet sind, also an der Schwelle oder in der Armut sind. Wir wissen, dass ungefähr 3% der Bevölkerung manifest arm sind, also wirklich materielle und soziale massive Einschränkungen haben, Dinge sich nicht leisten können, die wir als alltäglich beschreiben würden, also ein zweites Paar Schuhe oder jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit zu haben. Die Dinge sind relativ gut erforscht, die Datenlage ist da, viele Menschen beschäftigen sich damit. Warum soll man sich denn auch mit Armutsforschung weiter auseinandersetzen?
Weil tatsächlich die Armut ein sehr komplexes Problem ist oder eine sehr komplexe Benachteiligung. Du hast schon angesprochen, wir haben einerseits wahnsinnig viele Informationen über Armut, über Armutsbetroffene, über Deprivierte, über Manifestarme. Aber wenn man genauer reinschaut, dann sieht man, dass Armut bei den Betroffenen nicht immer dasselbe ist, sondern es sind sehr komplexe Zusammenhänge. Einmal hat es was zu tun mit wenig Erwerbseinkommen, die dann die Armut erklären. Einmal hat es was zu tun mit Arbeitslosigkeit. Ganz oft hat es zu tun mit gesundheitlichen Problemen. Oft hat es damit zu tun, dass die Haushaltszusammensetzung so ist, wie sie ist. Da merken wir, dass zum Beispiel Einelternhaushalte, also Alleinerziehende, besonders betroffen sind. Wieder ein anderes Mal kommt der Migrationshintergrund dazu, vielleicht ein nicht so hohes Bildungsniveau, das sich dann wieder aufs Erwerbseinkommen auswirkt. Also es ist ein eigentlich komplexes Zusammenwirken von verschiedenen Ursachen, die dann dazu führen, dass einzelne Gruppen, einzelne Personen, einzelne Haushalte Armutserfahrungen machen. Das heißt, einerseits muss man darüber berichten, wie das ausschaut. Andererseits muss man aber auch die verschiedenen Ursachen, die zu solchen Problemlagen führen können, verstehen, um dann auch, und dann wären wir bei der Politik, sozusagen Maßnahmen vorschlagen zu können, die dann für die unterschiedlichen Dimensionen der Armut tatsächlich auch irgendwas bewirken können. Und da ist es so, und das macht dann die Armut komplex, dass es eben nicht nur eine Ursache gibt oder eine spezifische Ausformung der Armut, sondern so viele, dass es dann auch nicht nur ein Instrument gibt, das Armut sozusagen adressieren kann oder bekämpfen kann oder im besten Falle verhindern kann, sondern eben auch ein Geflecht oder eine Komplexität an unterschiedlichen Maßnahmen. Das heißt, ja, viele Informationen sind da, aber es bleibt eine komplexe Geschichte, eine komplexe Benachteiligung, die da dahinter liegt.
Diese Erkenntnis, dass Armut ganz unterschiedliche Ursachen haben kann, ist ja ganz wichtig eben für die Frage, welche Instrumente hat man dann gegen Armut, und ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass es eben nicht ausreicht zu sagen, wir schütten da Geld hinein und dann ist das Problem der Armut weg. Rein rechnerisch wäre es so, man schüttet irgendeinen Betrag an Euro aus an die Armen und dann gibt es keine Armut mehr. Das ist offensichtlich nicht der Fall, weil möglicherweise schlechte Beschäftigungsverhältnisse dahinter stehen, gesundheitliche Beeinträchtigungen, das Fehlen von Betreuungsstrukturen, sodass Alleinerziehende nicht ausreichend erwerbstätig werden können, ähnliche Dinge. Aber wenn du jetzt für dich resümieren würdest, was die wichtigsten Maßnahmen wären, um manifeste Armut, also soziale und materielle Deprivation, wie es in der Statistik heißt, zu bekämpfen, wo würdest du ansetzen?
Ich glaube, da muss man ein Stück weit wie immer in der Sozialpolitik unterscheiden mit der kurzen Frist und der mittel- und langen Frist. Kurzfristig ist es tatsächlich das Geld. Ja, kurzfristig hilft mir das aus einer Notlage heraus. Langfristig bringt mir das Geld nur dann was, wenn es auch langfristig finanziert wird. Das heißt, nur mal für einen Moment oder für einen Monat oder für ein Jahr mal Unterstützung zu geben, ist etwas, was ich eher als Symptombekämpfung bezeichnen würde. Mittel- und langfristig, glaube ich, geht es darum, dass wir die Rahmenbedingungen, in denen unser Leben sich abspielt hier in Österreich, so gestalten, dass es de facto gar nicht zu Armutserfahrungen kommen kann. Das heißt, da geht es dann viel stärker um Regulierungen, da geht es um Infrastrukturen, die bereitstehen, da geht es um Dienstleistungen, die bereitgestellt werden und gar nicht so sehr in erster Linie um Geldleistungen. Das heißt, Ursachenbekämpfung setzt tatsächlich an den Ursachen an. Es gibt in Österreich sowas wie Mobilitätsarmut. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es in gewissen Regionen von Österreich, es ist einmal ein sehr gebirgiges Land, es keinen öffentlichen Verkehr gibt, dass man nicht kommt zu den Schulen, die man haben möchte, dass man nicht kommt zum Arzt, zum Krankenhaus oder sonst irgendwas. Da nutzt man Geld als Leistung im Moment einmal wenig. Was wirklich nachhaltig wirken würde, wäre die Infrastruktur auszubauen. Ja, sei das jetzt der öffentliche Verkehr, sei das jetzt auch, was weiß ich, die Straßen, Wegnetze, was auch immer. Und das ist genau das, was ich meine mit der Komplexität. Man muss sich anschauen, warum ist jemand arm? Warum kommt jemand zum Beispiel nicht zu einem Job mit einem hohen Einkommen? Das hat ganz oft auch mit dem Wohnort zu tun, mit der Ausbildung zu tun. Das heißt, in diese dahinterliegenden Dimensionen zu investieren, ist mittel- und langfristig in dem Sinn wirksamer, weil ich sozusagen dann die Ursachen der Armut wegnehme und nicht nur die Symptome bekämpfe.
Es ist entscheidend, die Ursachen von Armut zu bekämpfen. Jetzt wird oft gesagt, wir haben einen der besten Sozialstaaten der Welt, und tatsächlich ist es ja so.
Würde ich zustimmen.
Im Vergleich haben wir einen der besten Sozialstaaten der Welt. Wir geben jedes Jahr für Sozialleistungen mehr als 150 Milliarden Euro aus. Mhm. Warum gelingt es nicht, Armut zu bekämpfen, der Sozialstaat, Armut zu bekämpfen, der Sozialstaat, man könnte fast sagen, der eine 150-jährige Geschichte hat vom Beginn noch im 19. Jahrhundert, ist eigentlich zunächst darauf ausgerichtet gewesen, Armut zu bekämpfen. Also wenn man sich daran erinnert, dass, sagen wir, im Bergbau, wo einer der Ursachen oder der Anfangspunkte des Sozialstaates war, ist einfach der Versuch war, wenn die Bergleute, die extrem risikoreiche Arbeit hatten, wenn die nicht zurückkommen von untertags, dann muss sozusagen die Familie abgesichert sein. Oder wenn sie einen Unfall erleiden, muss ein System organisiert werden, ein solidarisches System, das der Familie und den Betroffenen das Leben dennoch ermöglicht. Also der Sozialstaat hat gerade in der Armutsbekämpfung eigentlich eines seiner Anfänge gehabt. Wir haben einen riesigen Sozialstaat und trotzdem gelingt es nicht ausreichend, Armut zu bekämpfen. Warum?
Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass eben Armut auch ein komplexes Problem ist und wir nicht alle Facetten der Armut gut bekämpfen können. Manche können wir sehr gut bekämpfen, aber andere eben nicht. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat haben, dass wir auch, wenn wir uns zum Beispiel die Europäische Union als Durchschnitt Vergleich heranziehen, dass wir auch geringere Armutsquoten haben in Österreich, als es im Durchschnitt der EU der Fall ist. Das heißt, wir machen schon sehr viel sehr gut. Ich glaube aber, dass haben, vielfach sich die Lebenslagen einfach ausdifferenzierter haben, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das heißt, dass wir zum Teil strukturelle Probleme haben bei gewissen Bevölkerungsgruppen, die wir aktuell noch nicht ausreichend adressieren. Und da, glaube ich, wäre es notwendig, auch hinzuschauen und dagegen etwas zu tun. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben jetzt eine viel größere Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund, die zum Teil sich schwer tun, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen, die sich zum Teil schwer tun, im Bildungssystem weiter hinaufzusteigen. Und das ist etwas, was wir dann gesondert angehen müssen. Das klingt sehr einfach, das ist nicht sehr einfach, was jeder weiß, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Das heißt, ich glaube, wir wissen schon, was gut ist und was gut funktioniert. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen besser werden im Umsetzen von diesen Dingen.
Lass mich dann gleich noch einmal auf dieses besser werden im Umsetzen zurückkommen, aber ich möchte vorher noch auf die Geschichte und Entwicklung des Sozialstaates eingehen. Der Sozialstaat mag als Instrument, um Armut oder Ausgrenzung zu verhindern, gegründet worden sein. Aber er hat rasch dieses solidarische Element, der muss sich auf alle beziehen, sozusagen entwickelt. Also zunächst auf alle Beschäftigten, das Sozialversicherungssystem, man zahlt ein in eine Pensionsversicherung, bekommt dann Pension heraus, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Also der Großteil der Sozialausgaben von diesen mehr als 150 Milliarden Euro wird ja für die breite Masse der Bevölkerung ausgeschüttet. Ich glaube, das ist sinnvoll und auch sehr gut. Wie siehst du die, hindert das sozusagen die Armutsbekämpfung oder unterstützt es die Armutsbekämpfung, diese breite Ausrichtung des Sozialstaats?
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, auf der einen Seite helfen diese universellen Leistungen oder auch die Sozialversicherungsleistungen, die wir haben, tatsächlich dazu, dass wir ganz viel Armut verhindern können. Und es gibt ja auch immer Berechnungen, zum Beispiel von der Statistik Austria, wie die Armutsquote ausschauen würde, würden wir keine Sozialleistungen zeigen und da schaut es trist aus. Wobei man da auch sagen muss, da sind auch die Pensionen zum Teil dabei. Aber eben weil wir das haben und weil wir diese Absicherung haben, entsteht Armut gar nicht. Das ist genau das, was der Präventionscharakter eigentlich aussagt oder was da dahinter steht. Solidarität hat im Sozialstaat aber noch viele weitere Effekte, die positiv sind. Nicht zuletzt auch die, dass Menschen, wenn sie was rauskriegen, eine Familienbeihilfe kriegt jeder, der Kinder hat sozusagen, auch viel eher bereit sind, am Sozialstaat mitzufinanzieren. Das gilt es auch für das Bildungssystem beispielsweise. Und da sehen wir bei anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, wo es so eine Opting-out-Klausel gibt, dass dann die Bereitschaft jener, die sagen, na, da zahle ich nicht mehr mit, dann auch entsprechend gering ist, wenn es dann doch wieder mal zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten des Sozialstaats kommen soll. Also ich glaube schon, dass das sehr viel hat. Und wie gesagt, die beste Armutsbekämpfung ist die Armutsprävention. Und ich glaube, da sind wir extrem gut. Wenn man den Gesundheitsbereich anschaut, wenn man den Pensionsbereich anschaut, wir haben weniger Altersarmut vorliegen, als es in anderen Ländern der Fall ist. Was wir aber haben, und jetzt bleibe ich beim Alter, ist, wir haben strukturelle Probleme. Die altersarm sind, sind die Frauen. Und vor allem die alleine leben. Warum? Weil die wenig Pensionen kriegen, weil wir einfach von diesem Versicherungsprinzip, das wir in der Pensionsversicherung haben, ein Prinzip haben, dass sozusagen viel Arbeitsmarktintensität während den Erwerbsjahren und vor allem hohe Einkommen während den Erwerbsjahren belohnt, unter Anführungszeichen. Und wenn man das nicht gehabt hat, das halt entsprechend sich in geringeren Pensionen niederschlägt. Jetzt haben wir die Ausgleichszulage zwar in der Pensionsversicherung, das heißt sowas wie eine Mindestpension, die aber natürlich nur jene kriegen, die überhaupt der Sozialversicherung abgeschlossen haben und die aber dann doch in einem Niveau ist, dass ich zumindest, wenn ich mir die Armutsgefährdung auf relativer Ebene anschaue, fast schon zu gering ist. Ja, und das, glaube ich, ist das, wo man einerseits viel Prävention hat, aber dann innerhalb von Gruppen strukturelle Benachteiligungen und auf die müsste man dann noch stärker schauen, beziehungsweise da müsste man schauen, wie man die austariert beziehungsweise ausgleicht.
Wenn man also die Ergebnisse der Armutsforschung in Bezug auf Betroffenheit von unterschiedlichen sozialen Gruppen anschaut, sind es ganz stark die Arbeitslosen, vor allem die Langzeitbeschäftigungslosen. Mhm. Es sind stark Alleinerziehende, die hast du angesprochen. Mhm. Es ist da und dort alleinstehende Frauen im Alter, auch das hast du angesprochen, Migrantinnen relativ stark vertreten. Und dann haben wir eine Form von Armut, die ich eigentlich als die problematischste sehe, nämlich Kinderarmut. Zwar relativ gering im internationalen Vergleich, aber dennoch so ausgeprägt, dass man sich fragt, wie gibt es das in einem der reichsten Länder der Welt? Jetzt wissen wir schon, wieder hat es viele Ursachen. Wenn die Eltern beschäftigungslos sind, dann sind die Kinder in einem Armutshaushalt, oder wenn die Eltern alleinerziehend sind, die Probleme kommen also nicht von den Kindern selber, sondern von den Lebensumständen des Haushalts. Gleichzeitig sind wir jetzt in einer Phase der Budgetsanierung und wir haben jetzt nicht viel Geld zu verteilen. Im Gegenteil, wir sparen Geld ein. Dennoch, wenn du an diese hauptbetroffenen Gruppen denkst und sehr enge budgetäre Spielräume siehst, wo glaubst du, müsste man jetzt ansetzen im Sinn von, nehmen wir an, wir hätten ein paar hundert Millionen Euro für Offensivprogramme gegen Armut. Wo würdest du ansetzen?
Also ich glaube, dass die genannten Gruppen, die du schon genannt hast, wichtig sind. Langzeitarbeitslosigkeit schaut wirklich sehr düster aus. Da müsste in meinen Augen mehr einerseits Geld hineinfließen, aber vor allem auch mehr Möglichkeiten, tatsächlich die Leute, wenn sie im Erwerbsalter sind und wenn sie erwerbsfähig sind, sie schneller zu integrieren. Da gibt es dann viele Überlegungen, auch mit geschützten Arbeitsmärkten, mit jetzt die Aktion, wie heißt sie jetzt, 55 plus. Also diese Aktionen, glaube ich, sind extrem hilfreich, gerade auch bei älteren Arbeitslosen, und die Langzeitarbeitslosen sind häufig auch älter, die dann einfach den Schritt in den Arbeitsmarkt nicht mehr hineinfinden. Bei den Alleinerziehenden geht es, glaube ich, darum, dass man die auch finanziell absichert. Auch da weiß ich, dass da jetzt einiges passiert mit dem Unterhaltspflichtgesetz, also dass da irgendwie versucht wird, dass unter Anführungszeichen fehlende Einkommen des Partners ein Stück weit auch über den Sozialstaat stärker abzufedern. Ganz wichtig halte ich die Kinder, die du angesprochen hast. Und da möchte ich schon darauf verweisen, dass wir da immer diesen Konflikt haben, dass es eine politische Konjunkturperiode gibt im Sinne von des Wahlzyklus, ja, dass man halt de facto 4, 5 Jahre mal Politik macht, dass aber diese Investitionen, vor allem in Kindern, ihre Erträge oft viel, viel später erst zeigen. Das heißt, da eine bessere Langfristperspektive einzupreisen und sozusagen zukünftige Effekte dann auch schon mit hereinzuholen, ein Stück weit in das Nachdenken, das wäre, glaube ich, notwendig. Und im Hinblick auf Kinder geht es tatsächlich darum, denke ich mir, dass wir in die investieren. Nicht nur aus humanitären Gründen, dass möglichst niemand in Armut aufwachsen muss, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Wir brauchen einfach ein Arbeitskräftepotenzial, das extrem gut qualifiziert ist in Zukunft, das sich nicht damit beschäftigen muss, wie sie die Existenz sozusagen bis zum Ende des Monats finanzieren kann, sondern dass ich eben auf zukünftige Themen fokussieren kann. Das heißt, eine Zukunftssicherung der Kinder, die auch im Regierungsprogramm festgeschrieben ist, das halte ich tatsächlich für eine sehr, sehr wichtige Aufgabe im Rahmen der Armutspolitik.
Ich glaube, es braucht zwei Dinge, um Kinderarmut wirksam bekämpfen zu können. Das eine ist einfach der Grundsatz, dass jedes Kind gleich viel wert ist und kein Kind zurückbleiben darf. Also, dass man den Anspruch hat, alle Kinder müssen mitkommen, alle Kinder müssen alle Chancen haben. Das ist, glaube ich, für Gesellschaft entscheidend. Und das heißt natürlich, dass gerade Kinder, die es jetzt nicht so leicht haben, weil ihre Eltern vielleicht zugewandert sind, weil die Eltern gar nicht Deutsch können, weil die Eltern keinen guten Job haben, weil die Eltern gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, dass man sich um die eigentlich besonders kümmern muss, damit eine gewisse Chancengleichheit dargestellt ist. Und das Zweite sind, glaube ich, die von dir angesprochenen Investitionen in Kinder. Also gerade wir Ökonominnen und Ökonomen wissen, dass das die Investitionen mit den höchsten Erträgen sind. Es gibt ja die Untersuchungen, wenn man Geld mit den höchsten wirtschaftlichen Erträgen investieren will, dann ist es am besten in den Kindergarten, in die frühkindliche Bildung sozusagen investiert. Also dort hat es die höchsten Renditen. Also rein aus volkswirtschaftlichen Gründen müssen wir dort sehr viel hineinstecken. Wir bemühen uns ja jetzt das zweite kostenlose Kindergartenjahr, die verstärkte Deutschförderung. Gerade bei den Volksschulen, die besonders schwierige Rahmenbedingungen, Voraussetzungen haben, mehr Geld zu investieren mit dem Chancenindex. Und da ist es, da finde ich, einen sehr guten Gedanken, den du geäußert hast. Man darf nicht kurzfristig denken, weil die Investitionen in die Volksschule, die besondere Herausforderungen hat, die werden sich nicht innerhalb eines Wahlzyklus oder einer Regierungsperiode rentieren. Aber langfristig werden sie enorm rentieren. Und diese langfristige Perspektive in die Politik zu bringen, ist ganz, ganz wichtig.
Das denke ich auch. Und das gelingt allein schon dadurch, dass ich das Ganze eben als Investitionen frame. Ein Stück weit, das sind jetzt nicht Kosten im Sinne von, die sind dann versunken, wie wir in der Ökonomie sagen, und dann war es das mehr oder weniger. Es sind Investitionen, die in Erträge sich widerspiegeln werden. Und du hast es angesprochen, die Literatur, die dazu international da ist, die ist wirklich sehr, sehr überzeugend. Nicht nur aus dem europäischen, sondern auch aus dem amerikanischen Bereich. Und wir sehen auch, dass die Renditen umso höher sind, umso benachteiligter die Gruppen sind, die ich unterstütze. Ja, und das ist etwas, wo ich mir denke, wir wären ja blöd de facto, wenn wir das nicht machen würden und wenn wir nicht sozusagen uns darauf fokussieren würden. Und da glaube ich, es ist notwendig. Ich bin auch ganz bei dir, Kinder gleich behandeln, das ist ganz wichtig. Alle Kinder sollen Chancen haben. Ich glaube, es geht auch darum, dass es letztlich darum geht, dass alle Kinder jene Leben leben können, die sie wollen. Ja, und das kann ganz unterschiedliches sein, aber das sollte so eine Zielsetzung, denke ich mir, sein im Rahmen von so einer Zukunftssicherung, die für Kinder angedacht sind.
Jetzt haben wir viel über Armut schon gesprochen, aber ein wichtiges Ergebnis unseres Gesprächs war ja, dass man Armut nicht isoliert betrachten kann, sondern in der Gesellschaft verankert sein muss, weil die Ursachen so unterschiedlich sind und dass wir, wenn wir nicht nur über Armut reden, sondern über Ungleichheit in der Gesellschaft, sozusagen die breite Masse der Gesellschaft mitdenken müssen. Ein guter Sozialstaat, gute soziale Dienste hilft der gesamten Bevölkerung, hilft besonders auch den Armen. Ein Aspekt, der aber erst in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren relevant wurde, ist ans andere Ende der Verteilung zu schauen, nämlich zu den ganz Reichen. Und hier geben sich ja jede Menge Verknüpfungen. Auf der einen Seite ist die Frage, wer arm ist, damit verknüpft. Wer reich ist, ist eine Definitionsfrage sozusagen von der Zuordnung der sozialen Gruppen her. Zum anderen gibt es den finanziellen Zusammenhang. Es wird, glaube ich, zu Recht oft dargestellt, ich weiß nicht, mit den Gewinnausschüttungen von den großen Tech-Konzernen der Milliardärinnen in den USA könnte die weltweite Armut jederzeit sozusagen beseitigt werden. Also es gibt diesen finanziellen Zusammenhang. Deshalb ist es so wichtig, sozusagen auch an die Spitze der Verteilung zu schauen. Du tust das jetzt sehr intensiv. Du bist die Leiterin des Instituts für Ungleichheitsforschung an der WU, das INEC, das eine sehr erfolgreiche Geschichte in den letzten Jahren hat. Wie stark kann man aus wissenschaftlicher Sicht Armut und Reichtum zusammendenken und was sind hier die entscheidenden Fragestellungen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, Verteilung gesamt zu betrachten, also Armut und Reichtum, aber auch den Mittelstand sozusagen mit hineinzunehmen und das Ganze als ein dynamisches Gefäß mehr oder weniger zu betrachten, genauso wie du es jetzt dargestellt hast. Und ich bin sehr froh, dass die meine Kollegen und Kolleginnen vom INEC extrem viel Arbeit dazu machen und extrem viel Expertise sich dazu auch schon angeeignet haben. Was aber für mich als Forscherin extrem wichtig ist, auch festzustellen, wir begonnen unser Gespräch mit der Feststellung, dass wir über Armut extrem viel wissen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn es über Reichtum geht und vor allem über extremen Reichtum. Da haben wir eigentlich extreme Wissenslücken. Und da arbeiten nicht zuletzt auch meine Kollegen und Kolleginnen daran, diese Wissenslücken ein Stück weit weniger zu machen, indem sie extrem kreativ werden und alle möglichen Informationen, die wir über Vermögen haben, versuchen heranzuziehen. Ich gebe dir zwei Beispiele. Einerseits kann man sich im Trend anschauen, diese Reichenlisten. Reiche geben ja auch gerne Bescheid, wie viel sie Vermögen und Einkommen haben. Andererseits hat ein Team untersucht anhand von Verlassenschaftsakten, also die beim Versterben eines Menschen angelegt werden, was da eigentlich vererbt worden ist oder im Rahmen dieser Akten drinnen ist. Das ist eine extrem mühsame Suche sozusagen, um irgendwie eine Idee davon zu bekommen, wie reich Österreich eigentlich ist, wie der Reichtum vor allem auch in den oberen Prozenten sozusagen verteilt ist. Was ich aber kritisiere, ist, dass wir nicht so selbstverständlich Daten erheben zum Reichtum, wie wir es zur Armut machen. Es gibt einen Datensatz, den Household Finance and Consumption Survey, der zunächst einmal über die Europäische Nationalbank, dann über die Österreichische Nationalbank erhoben wird. Das wird aber auch nur alle 3 Jahre gemacht, ist nur eine kleine Stichprobe. Das heißt, in einer Stichprobe mit ein paar tausend Haushalten, da kann man sich gut vorstellen, dass man da die ganz Reichen wahrscheinlich nicht einmal erwischt in der Befragung. Das heißt, da bräuchten wir tatsächlich sehr viel mehr Informationen als momentan vorliegen. vorliegt. Und ganz ehrlich, aus meiner Sicht, aus meiner Wissenschaftssicht, verstehe ich auch Regierungen nicht, die sozusagen nicht tätig wären, um uns da zu unterstützen, dass wir zu mehr Informationen kommen. Denn es ist ja eine wesentliche Voraussetzung dafür, um dann auch politische Maßnahmen ableiten zu können. Wenn ich wenig weiß, wenn ich irgendwie auf Daumen mal Pi Berechnungen angewiesen bin, ist das, glaube ich, kein sehr guter Datenhintergrund, um dann tatsächlich gute Maßnahmen ableiten zu können. Das heißt, es wäre sogar eine Frage für mich an dich. Ich verstehe einfach nicht, warum nicht jede Regierung sozusagen es als seine ureigenste Aufgabe sieht, dafür zu sorgen, dass es genügend Informationen über alle Ebenen der Verteilung gibt.
Also Daten und Fakten sind eine Voraussetzung für gute Politik. Deshalb sehe ich das ganz ähnlich. Es war schon ein großer Fortschritt, der in Österreich alleine gar nicht möglich gewesen wäre, dieser Household Finance and Consumption Survey, dass der von der europäischen Ebene gekommen ist. Und ich erwarte mir eigentlich hier auch von Europa relativ viel. Also wenn ich daran denke, dass die Arbeiten von Gabriel Zucman und anderen Reichtumsforschern, die ja gerade darauf, und Piketty, die gerade darauf ausgerichtet sind, weltweit und in Europa insbesondere alle vorhandenen Daten zu erheben und auf dieser Basis sozusagen lange Reihen etwa in der Reichtumsforschung produziert haben, dann kommt dort sehr viel. Aber die Erfahrungen von Piketty sind ja insbesondere, dass man viel über Länder weiß, wo es entsprechende Steuern gibt. Also man weiß über die Vermögensverteilung in Frankreich sehr viel, weil im Zuge der Französischen Revolution 1789 dann eine Erbschaftssteuer eingeführt wurde und auf einmal waren Daten da, um messen zu können, wer wie viel Vermögen hat. Also Steuern haben natürlich den Zweck, Aufkommen zu erzielen, aber sie haben auch den Zweck, sozusagen Daten zur Verfügung zu stellen und Daten zu produzieren. In Österreich schaut es da sehr schlecht aus, nämlich sowohl auch dort, wo es Steuern gibt, sagen wir bei der Grundsteuer, ist die Steuerbasis so veraltet, dass man eigentlich nicht weiß, wie die Grundvermögen jetzt wirklich verteilt sind. Ich würde diesen Aspekt sozusagen, dass Steuern zwei unterschiedliche Aufgaben haben, Aufkommen zu erzielen, aber auch Daten und Fakten zur Verfügung zu stellen, noch einmal betonen wollen. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig auch, die Frage zu stellen, werden Vermögen, Erbschaften, Einkommen an der Steuer vorbei geschummelt? Weil auch das kann ich ja dann nicht wirklich erfassen. Also wenn es Steuerbetrug gibt, egal in Bezug auf welche Steuer, dann heißt es ja, dass die entsprechenden wirtschaftlichen Aktivitäten, sei es die Einkommen, sei es die Konsumnachfrage bei der Mehrwertsteuer, nicht erfasst ist offiziell. Das heißt, Steuerbetrug zu bekämpfen ist eigentlich eine zentrale Maßnahme, um die Datenqualität auch zu verbessern. Nebenbei wirft es auch ein bisschen was fürs Budget ab. Also ich würde stark auf diese Frage stellen, was kann das Steuersystem leisten und erwarte mir da eigentlich einigen Fortschritt.
Das wäre notwendig, weil wir brauchen tatsächlich gerade über diese, sagen wir mal, oberen Einkommen, aber vor allem Vermögen mehr Daten. Über Einkommen haben wir eh recht viele Daten, aber Vermögen fehlt uns tatsächlich sehr stark. Und da sind uns andere Länder, so wie du es beschrieben hast, weit voraus. Und da, glaube ich, haben wir echt einen Nachholbedarf.
Wobei es ja bei den Steuern und damit den entsprechenden Daten so ist, dass in Europa bei den Erbschaften relativ viele Informationen da sind, weil mehr als die Hälfte der europäischen Länder eine Erbschaftssteuer haben. Jetzt kann die lückenhaft sein wie in Deutschland oder manche Erbschaften nicht ausreichend erfassen, aber immerhin ist eine Datengrundlage da, die man dann laufend verbessern kann. Während es bei den Vermögen oder bei Vermögensbestandssteuern ja so ist, dass die kaum in europäischen Ländern gibt und dass sich alle einzelnen Länder auf die anderen ausreden und tatsächlich, glaube ich, mit einem gewissen guten Grund eine Vermögenssteuer, die wirklich spürbar ist, kann man nicht in einem Land wahrscheinlich ernsthaft einführen, sondern es muss in Europa insgesamt passieren. Und solange die einzelnen Länder sagen, ich tue es nicht, weil meine Nachbarn tun es auch nicht,
ist das schwierig.
Ja. Man braucht eine gemeinsame europäische Initiative.
Na, dann hoffen wir, dass die kommt. Wäre gut, auch für die Daten, die wir brauchen.
Unbedingt. Ich glaube aber, gerade in dieser Frage, wir wollen sozusagen die Zukunft oder Europa stärker machen. Das Thema spielt ja eine viel größere Rolle jetzt unter den neuen geopolitischen Voraussetzungen. Wir brauchen ein stärkeres Europa. Wir brauchen mehr Finanzierung für die europäischen öffentlichen Güter, für Forschung und Entwicklung, für die Infrastruktur und so weiter. Das braucht auch Finanzierung und dann wird über solche Dinge stärker nachgedacht. Und das wäre für mich auch eine Hoffnung. Noch einmal zum INEC zurück. Ich glaube, wenn man, also wir haben gesagt, wir wissen viel über Armut, wir wissen wenig über Reichtum, soll erforscht werden. Aber die meisten Leute in Österreich und die meisten Leute in Europa sind ja weder arm noch superreich.
Sondern im Mittelstand.
Und der Mittelstand sind vielleicht 90, 95, mhm. 98, mhm. wie viel Prozent auch immer, je nach Abgrenzung. Mhm. Was forscht ihr sozusagen für die Frage dieser Mittelschicht?
Also was wir untersucht haben, ist, inwiefern der Mittelstand auch, der untere Mittelstand von der Inflation betroffen war und wie die Inflationshochphase gekommen ist, auch im Jahr 2022, 2023, haben wir beobachtet, dass immer mehr Haushalte von ungefähr dem untersten Einkommensdrittel gesagt haben, sie kommen mit ihrem Einkommen einfach nicht mehr aus. Und das war für sie, das haben sie auch in qualitativen Studien gesagt, eine Situation, die sie so noch nicht gekannt haben. Und da merken wir einfach, dass sich sozusagen der Mittelstand dann auch ein bisschen ausdifferenziert, dass es so ein prekäreres Drittel gibt vom Mittelstand und dass es dann ein weniger prekäreres Zweidrittel bzw. oberes Drittel gibt. Und das müssen wir, glaube ich, genauer anschauen. Ich glaube auch, dass das dazu führt, dass viele sehr unzufrieden sind, weil sie auch Angst haben, schlicht und einfach von ihrem Wohlstandsniveau her abzufallen. Und das sieht man dann nicht zuletzt auch im Wahlverhalten, dass eben diese Unzufriedenheit dann auch kanalisiert wird und sich dann in entsprechenden Wahlergebnissen ausdrückt. Also ich glaube, das ist eine Situation, die wir weiter beobachten sollen. Die Inflationsrate ist aktuell zum Glück wieder auf 2% gesunken. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Nichtsdestotrotz, die Preise bleiben hoch. Also das, glaube ich, ist etwas, was man sich ein bisschen anschauen kann und muss. Also nicht nur die untersten Einkommen anschauen und die obersten, das in der Mitte ist extrem zentral, weil das ist der Großteil der Bevölkerung.
Ich möchte jetzt noch einmal das ganz entscheidende Thema, das du angesprochen hast, nämlich Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Demokratie ansprechen. Wir haben ja aus den Ergebnissen der Ungleichheitsforschung sehr viele Daten und zunehmend wird darüber diskutiert, welche Auswirkungen das auf die Demokratie hat. Du hast das jetzt auch angesprochen. Die These ist, dass die unteren Einkommensgruppen aus unterschiedlichen Gründen immer weniger sich an der Demokratie beteiligen. Vielleicht auch, weil sie weniger gefragt werden. Also eine Frage ist sozusagen, ist unsere Demokratie überhaupt in der Lage, Menschen für sie zu begeistern oder für sich zu begeistern, für die Demokratie? Nämlich bezieht sie Leute ausreichend ein, Zugangsmöglichkeiten zu politischen, demokratiepolitischen Fragestellungen. Aber zum Zweiten, auch so wie du den Zugang gewählt hast, haben die Leute das Gefühl, die Politik, die Gesellschaft kümmert sich um die Anliegen, die ich habe. Also in der Frage der Lebenshaltungskosten hatten viele Leute gerade im unteren Einkommensdrittel das Gefühl nicht, nehmen dann nicht an Wahlen teil, wählen extreme Parteien. Ist die Demokratie durch Ungleichheit gefährdet?
Ja, das ist ein ganz eindeutiges Ja. Das ist auch zum Teil wirklich, das ist nicht nur eine Hypothese, das ist auch schon erforscht. Für Österreich zum Beispiel sehen wir, dass die Wahlbeteiligung nach Einkommensdritteln extrem unterschiedlich ist und in den letzten 10 bis 15 Jahren bei den untersten Einkommensbeziehenden extrem gesunken ist. Viel stärker als bei den oberen Einkommensbeziehenden. Das heißt, da haben wir wirklich eine Auseinanderentwicklung auch der Demokratiebeteiligung, die da dahinter steckt. Wir alle wissen, dass wir in Österreich auch viele Leute haben, die gar nicht wählen gehen dürfen. Vor allem in den Städten ist das dann sehr ausgeprägt durch die Zusammensetzung der Bevölkerung
dort.
Weil sie die Staatsbürgerschaft nicht haben, ganz genau. Und das ist auch etwas, was dann gewisse Gruppen einfach von der demokratischen Vertretung sozusagen ausgrenzt. Manche grenzen sich selber aus, indem sie sich einfach nicht mehr beteiligen oder indem sie sich nicht mehr beteiligen. Andere sind ausgegrenzt, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir sehen auch, wenn wir uns Demokratiemonitore anschauen weltweit, dass die Anzahl der liberalen Demokratien, so wie wir sie in Österreich haben, tatsächlich seit etwa 10 Jahren zurückgeht und die Anzahl der sogenannten elektoralen Demokratien, wo einfach gewisse Rechte nicht mehr berücksichtigt werden, wenn ich so sagen darf, zunehmen. Wir sehen ja nicht zuletzt auch, wenn man nach Ungarn schaut, haben wir das beobachtet. Jetzt, wenn man in die USA schaut, beobachtet man das. Das heißt, dass so Kernelemente der liberalen Demokratie, was das sind, Oppositionsschutz, Medienfreiheit und Medienvielfalt, aber auch eine Trennung zwischen Justiz und Verwaltung und Politik, dass es mehr oder minder aufgehoben wird, auch Minderheitenschutz dann nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und das hat ganz eindeutig mit der Ungleichheit zu tun und eben auch mit dem, dass man sich nicht mehr so zugehörig fühlt, ja, und dass man sich dann nicht mehr vertreten fühlt. Also in dem Sinn, ja.
Also Ungleichheit gefährdet die Demokratie. Lass mich noch einmal auf diesen spezifischen Punkt zurückkommen, den du genannt hast. Also viele Leute im Niedriglohnbereich mit prekärer Beschäftigung, in der Reinigung, zum Teil in der Bauwirtschaft, können sich gar nicht an der Demokratie beteiligen, weil sie die Staatsbürgerschaft nicht haben. Und das betrifft in Österreich 20-25%. In manchen in der Reinigung, in den Städten 80% der dort Beschäftigten haben, leben hier, zahlen hier Steuern, ziehen hier die Kinder auf, beteiligen sich an der Gesellschaft, aber können sich an der Demokratie nicht beteiligen und damit auch nicht an der Gestaltung der Gesellschaft. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ein so großer Anteil sie nicht mitgestalten darf? Und was soll man dagegen tun?
Naja, wenn man Demokratie aufrechterhalten will, und vor allem die liberale Demokratie, und das wollen nicht nur wir, das zeigt sich ja auch in den großen Zielvorstellungen, zum Beispiel den nachhaltigen Entwicklungszielen. Das ist den Menschen wichtig. Dann, glaube ich, muss man darauf achten, dass die Demokratie aufrechterhalten wird, dass Bestrebungen, das, was liberale Demokratien ausmacht, nämlich freie Medien, eine Opposition, die frei wählen darf, frei sprechen darf, etc., dass man das sozusagen nicht zulässt in einem Land, dass sowas kommt. Und ich glaube, die Ursache ist tatsächlich die Ungleichheit, beziehungsweise auch das Gefühl, ich kann da eh nicht mehr partizipieren, das, was du vorher angesprochen hast, die machen nichts für mich. Also da wieder ein Stück weit resonanter werden, glaube ich, ist wichtig. Ich glaube auch, dass eine Geschichte der Ungleichverteilung damit zu tun hat, dass wir sehr häufig in der Politik, auch wie in der Forschung, über Durchschnitte reden. Ja, so da im Durchschnitt steigt der Wohlstand um x%. Dieser Durchschnitt kommt aber bei vielen gar nicht an, ja, sondern die merken, da bei mir steigt überhaupt nichts. Im Gegenteil, es geht mir vielleicht schlechter als wie vor einem oder zwei Jahren. Und ich glaube, das ist dann auch eine Aufgabe für uns in der Wissenschaft, aber auch für die Medien und für die Politik, von diesem Durchschnittsdenken wegzukommen und eben diese Wirklichkeit, die einfach differenzierter und heterogener ist, als es ein Durchschnitt ausdrücken kann, das irgendwie stärker zu vermitteln. Ich glaube, dass das gut wäre, weil dann findet man sich sozusagen auch stärker wieder in dem, was kommuniziert wird.
Jetzt haben wir über die Aufgaben der Armutspolitik gesprochen, Armut zu verhindern. Wir haben über die Aufgaben der Sozialpolitik gesprochen, in der breiten Mittelschicht sozusagen Sicherheit, für Sicherheit zu sorgen. Wir haben darüber geredet, wie wichtig die Demokratie ist, was man dazu tun kann. Alles fordert den öffentlichen Sektor, braucht Finanzierung. Und deshalb meine Abschlussfrage an dich, wofür zahlst du gerne Steuern?
Wenig überraschend für die Sozialpolitik, für die Armutsbekämpfung, für die Umverteilung, aber auch für etwas wie eine Daseinsvorsorge, die wirklich eine Grenze nach unten sein soll. Sehr gerne für die Bildung, sehr gerne für die Gesundheit, sehr gerne fürs Wohnen. Also ich zahle gerne Steuern. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen sehr, sehr guten Wohlfahrtsstaat haben, auch wenn viel gejammert wird, auch wenn man viel verbessern kann. Und dass wir uns den leisten können, das hat damit zu tun, dass wir auch Steuern zahlen.
Vielen Dank, Karin, für das Gespräch.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.